Und freiberuflich bin ich auch noch als christliche Jugend- und Kinderberaterin tätig. Ich habe da eine Ausbildung bei Ignis gemacht, auch eine Seelsorgeausbildung bei der BTS in Freudenstadt. Genau. Und heute darf ich dieses Thema für christliches Trösten und Begleitung in der Neonatologie referieren. Ein bisschen aufgeregt, man merkt es schon. Ich finde dann die Worte nicht so gut, aber ich habe mir alles aufgeschrieben. Und ich werde das mal versuchen, auch mit einer PowerPoint-Präsentation ein bisschen sichtbar zu machen. Trösten und begleiten. Was ist mir dazu eingefallen? Ich habe erstmal selber überlegt, was kenne ich? Ich richte mich ja als Christ nach der Bibel, nach Gottes Wort. Könnt ihr das sehen? Nicht ganz, ne? Aber ich spreche dann. Ich erzähle es. Also ich habe zwei Verse sind mir eingefallen. Einmal tröstet, ja, tröstet mein Volk. Also Gott fordert selber auf, dass wir trösten. Also das ist so ein Imperativ, das denke ich, hat er nicht zu Jesaja allein gesagt und zu dem Volk Israel, sondern das trifft auch auf mich, auf uns zu, dass wir trösten dürfen. Und dann ist mir ein Vers eingefallen, der mich auch schon seit Jahren begleitet, weil das auch mein Taufvers ist. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Also da werde ich selber getröstet. Und Jesus hat seine Ausrüstung dabei und begleitet mich. Und ja, ohne dem wüsste ich ja auch gar nicht, was Trost bedeutet, wenn ich das nicht selber erfahren habe. Genau. Und dann das nächste ist natürlich, was bedeutet denn trösten? Bin ich zu weit gegangen. Ist egal. Trösten bedeutet, dass Leid oder Kummer oder Schmerz einer Person durch Anteilnahme gelindert wird, dass wir Zuspruch geben, dass wir anwesend sind oder körperliche Nähe zeigen. Das bedeutet eigentlich trösten und es soll eigentlich emotionalen Halt geben, die Trauer ausbalancieren und zeigen, dass man in einer Notlage nicht alleine ist. Ich habe mich dann auch noch so ein bisschen erkundigt, wie ist das denn im Hebräischen? Weil alles diese Wörter in der Bibel haben ja meist noch so eine andere Bedeutung oder ja, sind noch ein bisschen tiefgründiger. Und sie bedeuten auch sich erbarmen, Mitleid haben und Leid tragen. Ja, das ist das, was auch noch ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Sich rächen bedeutet es teilweise auch. Und zwar meint man, dass man die Ungerechtigkeit, dass man Leid ertragen muss, dass man das rächen möchte. Das kann auch mal da drin stecken. Und was hat Trost? Trost macht den Schmerz oft nicht ungeschehen, sondern bietet ein Gegengewicht, um die emotionale Balance wiederzufinden. Das ist erstmal so meine Einführung zu diesem Thema, worüber ich mir dann Gedanken gemacht habe. Und nun noch so ein bisschen der Gedanke, wo arbeite ich? Ich bin ja speziell für die Frühgeborenen hier eingeladen worden, für diese Station, für diese Intensivstation. Also es sind Frühgeborene, die bis zu 17 Wochen zu früh kommen, also 23 plus 1 Schwangerschaftswoche. Es sind ganz kleine Kinder, die 300 irgendwas Gramm wiegen. Wir haben aber auch kranke Neugeborene mit verschiedenen Erkrankungen. Ach so, hier habe ich noch mal ein Bild. Einfach nur mal, dass man Eindruck hat, was ist, wenn die Mutter das erste Mal oder der Vater das erste Mal auf Station kommt? Was sieht er da? Ich gehe da gleich noch mal drauf ein. Was haben wir noch auf Station? Wir haben kranke Neugeborene mit ganz komischen Sachen wie Herzfehlern, also auch schwierige Herzfehler, die man gar nicht so gleich versteht. Offener Rücken, offener Bauch, syndromale Erkrankungen, die auch äußerlich anders aussehen, die Kinder, wo auch selbst Eltern, selbst wenn sie wussten, dass ihr Kind vielleicht eine Erkrankung hat, schon pränatal, dass sie dann doch auf Station erschrocken sind über manche Anomalien. Ja, es gibt Stoffwechselerkrankungen und Lungenerkrankungen bei uns, Lebererkrankungen, Nieren- und Darmerkrankungen, die wir behandeln, Hydrozephalus, Esophagusatresie, Asphyxie und so weiter. Also es gibt ganz viele Krankheitsbilder und selbst wir ja, müssen manchmal schlucken, wenn wir sehen, was es alles so gibt, weil jedes Kind doch individuell ist und auch unterschiedlich ausgeprägte Formen dieser Erkrankung hat. Was für Kinder haben wir noch auf Station? Wir haben Kinder, die absolute Wunschkinder sind. Sie werden durch künstliche Befruchtung entstehen sie. Wir haben Kinder, die auch von lesbischen Paaren dann natürlich sind und für uns Christen natürlich auch ein Thema ist. Wir haben Kinder von schwerkranken Müttern, wo die Kinder aus mütterlicher Indikation geboren werden. Zum Beispiel ist die Mutter nierentransplantiert oder hat selber Herzfehler, HELLP-Syndrom oder ist ein onkologischer Patient oder wir hatten neulich eine Patientin, die ein Aneurysma dann entwickelt hat und das Kind sofort geholt werden musste und so weiter. Also auch da ja das Thema Trösten ganz groß geschrieben. Ein Thema ist noch, dass die Eltern, weil sie so spezielle oder die Mutter oder auch das noch nicht geborene Kind eine spezielle Erkrankung hat, dann zu uns verlegt wird. Das wird dann hier geboren oder das Kind kommt per Rettungswagen oder Hubschrauber dann zu uns, weil es eine besondere Erkrankung hat. Auch das ist Aufregung, auch das macht Angst den Eltern und bereitet denen ganz große Sorgen, auf die wir dann eingehen. Dieses weit weg von zu Hause sein ist auch nochmal ein Thema, weil manchmal sind ja auch noch andere Geschwisterkinder zu Hause und die Mutter oder der Vater müssen sehen, wie sie das ausbalancieren. Wen haben wir noch? Wir haben auch Geflüchtete, wir haben Analphabeten und Menschen, die überhaupt kein Wort Deutsch verstehen. Es ist ganz schwierig, sich auch mit diesen Menschen zu unterhalten. Aber auch die haben wir auf unserer Station. Das sind so große Gruppen, die ich jetzt mal rausgenommen habe. Und wie gehe ich da jetzt mit um? Ach so, das sind noch mal so ein paar Bilder. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich kann es ja auch mal ein bisschen schneller machen. Nur, dass ihr mal wisst, was wir da so haben. Das ist zum Beispiel in der Mitte hier so ein offener Bauch, der da gerade auf Station wieder gerafft wird. Da sind so ein paar Gedärme drin. Hier ist so ein AP. Eine AP-Anlage und halt eben die Beatmung. Hier sind so 6, 10. Das kommt alles vor. Wie tröste ich? Ja, um christlich trösten zu können, müsste ich selber Trost erfahren haben. Und als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er gesagt, dass der Heilige Geist unser Tröster sein wird. Auch das mache ich mir jeden Tag bewusst. Ich nehme Jesus als Vorbild. Und das Wichtigste finde ich persönlich, also ich kann jetzt ja nur von mir reden, dass ich mich auf meinen Dienst vorbereite, egal wann der ist, ob das Früh-, Spät- oder Nachtdienst ist. Ich habe vorher immer meine Zeit mit Gott. Ich gehe ins Gespräch und bitte ihn, dass er einfach mit mir ist. Der Heilige Geist hat uns Gaben geschenkt und auch gerade die brauche ich für meinen Dienst, weil sonst könnte ich das, glaube ich, gar nicht so umsetzen. So diese Liebe für jeden Menschen oder diese Barmherzigkeit, die Geduld. Es gibt wirklich auch Dinge oder Situationen auf Stationen, die ganz, ganz viel Geduld brauchen. Und auch so diese Freundlichkeit immer wieder, auch wenn mir keine Freundlichkeit entgegengebracht wird. Oder genau, einfach das, was der Heilige Geist uns einfach gegeben hat, dass ich das einfach auch dann leben kann. Und ich fokussiere mich einfach auf mein Gegenüber, egal wer es ist. Sie sind für mich, sind sie alle gleich, so wie sie für Gott ist auch, ist jeder gleich erstmal. Und ich spreche ihn erstmal an, ich frage, wer er ist und wir gratulieren eigentlich immer auch den Eltern erstmal zu ihrem Kind und wir fragen, wie es heißt und werden sehr persönlich und ja. Hören erstmal zu, wir fangen die Reaktion auf, jeder reagiert anders. Es gibt Eltern, die weinen gleich am Anfang, weil sie es gar nicht fassen können, was da geschehen ist oder geschieht. Sie haben vielleicht auch gerade ein Neugeborenes in der Hand gehabt, was noch völlig okay war und plötzlich ist es blau geworden und nicht mehr ansprechbar und musste von jetzt auf gleich in die Klinik. Das sind so Schockmomente. Andere Eltern sind ganz gut vorbereitet. Die haben dann natürlich gegoogelt und haben vielleicht auch noch andere Dinge im Kopf oder gelesen. Da muss man dann auch erstmal drauf eingehen. Und ja, so ist das bei jedem etwas unterschiedlich. Also ich muss dann immer schauen, wie kann ich denjenigen jetzt erreichen? Ich muss noch mal eben. Genau, dann kommen ganz viele Fragen. Eine Frage, die immer kommt, gleich am Anfang sogar, so nach der ersten halben Stunde, wenn Sie erstmal realisiert haben, wo Ihr Kind liegt, ist, und wann wird es wieder entlassen? Wann kann es nach Hause? Ist natürlich bei manchen schweren Erkrankungen gar nicht abzusehen. Und es ist auch bei jedem Kind anders. Wir sagen auch, dass das eigentlich keine, dass wir darauf keine Antwort geben können. Oder eine andere Frage ist, ja, es wird ja ganz bestimmt wieder gesund. Genau, da müssen wir auch immer schauen, wie wir da antworten. Genau, was wir machen können, dass wir Hilfen anbieten. Wir haben natürlich auch in der Klinik, also drumrum, Hilfen, die wir einsetzen können, wie Elternberatung, Seelsorge. Natürlich habe ich eine Seelsorgeausbildung. Ich kann natürlich auch da mein Wissen mit im Gespräch einbringen und auf die Eltern entsprechend eingehen. Aber manchmal reicht die Zeit nicht und ich bin froh, wenn dann auch eine Seelsorge von vor Ort kommen kann oder eine Psychologin haben wir oder eine Elternberatung. Manchmal nehmen die Eltern das gerne an und manchmal eben nicht. Außerdem, ja, genau. Es ist noch ganz hilfreich für die Eltern, wenn sie selber was tun können. So ganzen Tag am Bett sitzen und sich das Leid angucken, ist auch schwierig. Und so versuche ich auch, die Eltern ganz praktisch mit einzubinden. Ich finde immer das Beispiel, was Jesus gebracht hat mit dem barmherzigen Samariter, der hat diesen blutenden Mann am Straßenrand gesehen und ist einfach in Aktion getreten. Er hat die Wunden verbunden, er hat oder versucht, irgendwas zu machen, ihn auf seinen, weiß nicht, mitgenommen in die nächste Unterkunft und hat ihn dort versorgen lassen, hat dafür bezahlt. Und im Prinzip ist es auch so, dass das auch so mein Dienst ist. Ich habe ja ganz unterschiedliche Menschen dort, auch unterschiedlicher Glaubensrichtungen. Ganz viele kommen auch aus dem Ausland und bringen ganz andere ja, Voraussetzungen mit und so gehe ich einfach ganz praktisch auch dran und zeige so die Nächstenliebe, so wie es vielleicht auch Jesus tun würde, der das ja auch mit immer wieder auch gezeigt hat. Also ganz praktisch haben wir festgestellt, wenn Eltern in der Pflege ihres Kindes mit einbezogen werden, dann hilft es ihnen sehr. Wenn es nur Mundpflege ist oder wenn ich meine Pflege am Kind mache, weil sie es noch nicht können, dass sie einfach das Kind mithalten, zum Beispiel die Hand halten, den Kopf oder wenn es geht, irgendwie mit einbeziehen. Ich glaube, hier kommen jetzt noch so ein paar Beispiele. Wir nennen das Vierhandpflege oder Muttermilch ist ein ganz großes Thema bei uns. Da helfen sogar die Väter mit, dass sie gerade so das erste, das Kolostrum einfach auch rüberbringen von der einen Station zur anderen, weil in der MAH ist es so, dass die Frühgeborenenstation etwas weiter weg ist von der Gynäkologie. Da ist leider nicht gut geplant worden, so dass man da so etwas längere Wege gehen muss. Und wenn die Mutter gar nicht aufstehen kann, ist das immer schwierig. So vermittelt dann der Vater und der wird mit einbezogen. Was auch immer hilft, ist, wenn die Eltern, oder vor allen Dingen für die Eltern, aber natürlich auch fürs Kind, wenn sie irgendein Tuch oder T-Shirt, was sie einmal getragen haben oder was sie auf sich gelegt haben, einfach auf das Kind legen. Das Kind riecht es dann den Geruch der Mutter, des Vaters und die Eltern ja, finden das dann auch sehr hilfreich, dass sie so den Gedanken mittragen können, dass das Kind irgendwie so einen Teil von ihnen mit hat im Bett. Sie geben natürlich auch gerne oder kaufen gerne ein für ihr Kind oder haben sogar schon was zu Hause gehabt und bringen dann die Sachen mit, um da so ein bisschen ihrem Kind was Gutes zu tun. Das trägt auch dazu bei, oder halt Fotos von sich im Bett anzukleben oder die Geschwister malen Bilder oder was ganz wichtig ist, ist natürlich Känguruhen und Kuscheln. Das Kinder, sobald es geht, manchmal geht es eben nicht, aber sobald es geht, dass sie der Mama oder dem Papa einfach so auf die Brust gelegt wird. Und das tröstet die Eltern dann natürlich auch. Genau. Gehe ich einfach mal weiter. Jetzt kommt noch mal was, was ich schon gesagt habe zum Teil, was den Eltern auch so im Nachhinein zur Verarbeitung mitgegeben wird oder erstellt wird, auch von uns. Anfangs ist so ein Frühgeborenen-Tagebuch, Fotos, die wir von dem Kind machen. Wenn sie das dann sehen, sind sie auch immer sehr gerührt, die wir dann da einkleben auch. Wir machen Fuß- und Handabdrücke oder es gibt kleine Geschenke an Feiertagen. Auch die Seelsorge bereitet immer mal was vor an Weihnachten und Ostern und spricht den Eltern dann Trost zu. Es ist auch so, dass die Kinder, also wenn die Eltern am Bett sind, dass die Kinder natürlich nicht reglos da liegen und nichts machen, sondern dass es oft so Schreiprozesse gibt oder Unruhephasen und dann Monitore klingeln, also weil sie natürlich die Grenzen überschreiten oder unterschreiten. Und dann ist es gut, wenn wir zu dem Arzt einen guten Kontakt haben, dass wir dann verabreden können, ob das Kind ein Schmerzmittel braucht oder ob es irgendwas zur Beruhigung braucht. Und wenn die Eltern sehen, wir tun etwas, ist es für sie auch sehr, sehr hilfreich, weil sie wissen, es wird was für ihr Kind getan und das tröstet sie. Es gibt auch so Situationen, da ist es dann abends und wir sagen, ja, sie müssen sich auch ausruhen, sie müssen auch in ihr Bett. Dann kommen die Mütter oder Väter, meistens sind es die Mütter, nicht vom Bett los und wir versuchen ihnen zu zeigen, dass wir auf die Kinder aufpassen und dass wir alles Mögliche tun, damit es dem Kind gut geht. Es gibt natürlich auch des Öfteren Situationen, wo wir dann das Kind palliativ versorgen oder das Kind auch ganz plötzlich verstirbt. Auch da ist es wichtig, dass wir einfach so auf auf die Eltern eingehen, wie sie es gerade möchten. Also wir haben es auch schon erlebt, dass gar keiner gekommen ist, dass keiner kommen wollte, um so die letzten Atemzüge des Kindes mitzuerleben und das Kind auf dem Arm zu halten. Das hatten wir auch schon leider, aber eigentlich ist es oft so, dass sie ja ihr Kind dann auf dem Arm nehmen, dass wir alle Zugänge rausnehmen und sie in einem geschützten Rahmen einfach Abschied nehmen können von ihrem Kind. Und wir machen auch über einen Sternfotografen gibt es Fotos. Wenn Sie möchten, können Sie die dann mitnehmen. Und wir machen es so, wie Sie möchten. Es gibt verschiedene Religionen und Gebräuche. Wir haben schon viele verschiedene Dinge erlebt, aber wir gehen 100% eigentlich darauf ein. Und ja, so fühlen sich die Eltern dann eben auch wohl. Und ja. Was wir auch machen, das ist eigentlich das Bild, was man jetzt sieht, ist eigentlich ein Tisch, auf dem wir das dekorieren, weil auch die anderen Eltern drumherum kriegen natürlich mit, dass ein Kind verstorben ist. Und wir nehmen einfach so Abschied. Wir nehmen Abschied und trauern eben auch mit und zeigen auch die Trauer und zünden dann eben auch ein Licht an für dieses Menschenkind. Und so zeigen wir eben diese Empathie und diese Barmherzigkeit, die wir einfach nur weitergehen können, die ich jetzt natürlich auch im Speziellen aus dem christlichen Kontext entnehme. Genau, das war erstmal so mein Teil, den ich zu diesem Thema beitragen möchte. Hier sehen wir noch ein Frühchen, was einfach nur zu klein und zu früh gekommen ist und ein bisschen CPAP brauchte. Okay.
Ja, liebe Doris, vielen Dank. Das war sehr anschaulich rundherum. Genau. Wenn Sie oder wenn ihr Fragen da habt an Doris, dann bitte ich euch jetzt mal, die doch noch aufzuheben für nachher, weil die Zeit schon so weit fortgeschritten ist, dass ich gerne weitergeben möchte. Doris, vielen Dank. Mir ist besonders hängen geblieben, wie tröstlich kompetente, warme, menschliche Versorgung ist und Hilfe, ja. Und natürlich Gottes Hilfe darin. Vielen Dank. Dann gebe ich jetzt weiter an Carsten Holdorf. Genau.
Ja, vielen Dank. Mein Name, wie eben gesagt, ist Carsten Holdorf und ich werde das jetzt aus einer etwas anderen Sicht zeigen. Ich bin nämlich betroffener Vater eines schwerstbehinderten Kindes und werde einfach mal schildern, was mir aufgefallen ist. Ich werde einfach noch mal kurz was zu unserem Kind sagen, weil ich auch einige ja praktische Beispiele dann geben möchte. Und dann ist es mir wichtig, auch nochmal aufzuzeigen, was bedeutet es eigentlich für Eltern, ein schwerstkrankes und ein ja behindertes Kind zu bekommen. Und daraufhin wollte ich halt darauf eingehen, wie können jetzt Ärzte, Therapeuten oder andere sachgerecht oder auch tröstend natürlich in der Situation damit umgehen. Kurz zu meinem Sohn. Es ist mit meiner Frau unser erstes Kind gewesen. Das ist 1996 geboren. Schwangerschaft und Geburt waren unproblematisch. Als meine Frau dann bei der Entlassungsuntersuchung im Krankenhaus sagte, da kann aber irgendwas nicht stimmen, die sollen das nochmal genauer angucken, haben sie halt festgestellt, unterschiedlicher Blutdruck in den einzelnen Gliedmaßen. Daraufhin gleich ein Herzkatheter am nächsten Tag, haben festgestellt, dass es eine Gefäßanomalie war, dass die Aorta so gut wie zu war. Und erste Operation mit körpereigenem Material gut gegangen, hat sich aber wieder verschlossen, die Aorta, musste dann zweite Operation. Dann war es halt so, dass ja, es Komplikationen gab, Nähte gerissen sind, dass zu lange an der Herz-Lungen-Maschine war, dadurch Sauerstoffmangel im Gehirn und auch dann in dem Maße, dass eigentlich fast das ganze Gehirn umgebildet worden ist und er von da an schwerst behindert war. Situation war so, wir waren erst 20 Wochen im Krankenhaus, 30 Wochen in der Reha, das heißt, er ist erst nach einem Jahr nach Hause gekommen. Und durch die Situation war es so, dass er vollständig pflegebedürftig war, also konnte seine Arme und Beine nur in der Spastik bewegen, konnte in dem Sinne nichts selbstständig machen, also war blind, hat natürlich auch keine Sprache gelernt und ähnliches. Ja, und wir haben ihn über 20 Jahre gepflegt. Der ist 2017 dann verstorben. Das nun mal ganz kurz zu unserer Situation. Dann möchte ich kurz mal zusammenfassen, was bedeutet es eigentlich so für Eltern, so ein schwerstbehindertes Kind zu bekommen? Weil ich denke, wenn man darauf reagieren will, muss man sich das einfach auch so bewusst werden, bewusst machen, ne? Diese Situation, wie sie bei uns gewesen ist, war natürlich auch plötzlich und unerwartet. Und was man dabei halt berücksichtigen muss, das ist eigentlich, dass alle Lebensplanungen oder Zukunftsperspektiven, die man hat, in dem Moment zusammenbrechen. Man hatte ja bestimmte Vorstellungen, aber die können eigentlich überhaupt gar nicht mehr realisiert werden. Man muss sich da auch nochmal bewusst machen, dass das auf alle Lebensbereiche Einfluss hat, ob das der Beruf ist. Kann jemand weiterarbeiten? Können wir, ob das der Ort ist, wo man wohnt, können wir hier wohnen bleiben oder müssen wir eine bessere ärztliche Versorgung oder zu den Verwandten ziehen? Aber es hat natürlich auch auf Freizeit, Freunde und so weiter Auswirkungen, weil man dann total fokussiert ist nur auf das Kind. Der Trauerprozess, der beginnt natürlich unmittelbar nach dem Ereignis. Nach der Feststellung ist es ja auch irgendwie in dem Sinne, wie man das vom Trauerprozess kennt, erstmal einen nicht wahrhaben wollen, ja, und nicht akzeptieren wollen. Und ich kann mich auch noch genug gut daran erinnern, dass wir draußen vor der Klinik standen und die Schwangeren da sahen, die da rauchten und da irgendwelches Zeug tranken und wir gesagt haben, ja, wir haben Urlaub abgesagt und alles Mögliche, warum trifft uns das? Und der Weg, irgendwann mal zu sagen, warum nicht uns, ist eigentlich schon ein ziemlich langer. Und ein Problem dabei ist natürlich auch so dieses Thema, dass die Fokussierung auf das behinderte Kind, was natürlich auch innerfamiliär ziemlich viele Probleme macht. Einmal was Organisation anbetrifft, aber ich denke auch an das Thema Partnerschaft, wenn ich dran denke, bei der Lebenshilfe in der Tagesbildungsstätte, wo Jan dann gewesen ist. Ich würde sagen, 70% der Fälle waren alleinerziehende Frauen, die mit ihrem behinderten Kind da war. Und es hat natürlich auch Auswirkungen auf Geschwister, Kinder. Man spricht ja manchmal auch so von, ja, Schattenkindern und so weiter. Und natürlich auch so überhaupt die Frage, ob man sich traut, überhaupt ein weiteres Kind zu bekommen, steht da ja auch immer mit im Raum. Dann bestehen Belastungen auch hinsichtlich so des gesellschaftlichen Ressentiments. Ich denke, im Rahmen der Inklusion hat sich das schon wesentlich verbessert, aber ist, denke ich mal, noch Luft nach oben. Und auch in der Kirchengemeinde oder in anderen sind manchmal auch so Bemerkungen, die nicht gerade förderlich sind. Ich sage jetzt mal so, was wir so erlebt haben, Kinder werden vom Wagen weggerissen, mit sowas wollen wir nichts zu tun haben. Wollen Sie mit dem Kind hier tatsächlich hier in das Restaurant gehen? Überlegen Sie sich das gut. Oder wir würden die Harmonie des Raumes stören, weil wir da einen Tisch ein bisschen verrückt haben, damit die Karre dahin passt. Und solche Dinge ja, beeinflussen natürlich auch das Selbstbewusstsein oder auch so Sachen, wo meine Frau immer gefragt wurde, wie alt sie denn war und wo denn auch so nach dieser Schuld gefragt wird oder vielleicht auch, ja, wenn man das vorher wüsste, könnte man, da hätte man ja auch abtreiben können oder so, auch diese ganzen Systeme, Probleme, die da stehen. Das ist zum Beispiel ein wesentlicher Punkt, den man im Hinterkopf haben muss. Und dann natürlich auch unsere schöne Bürokratie hier. Ich habe immer gesagt, ich habe neben der Pflege und neben meinem Beruf auch noch einen Zweitjob gehabt mit den ganzen Leistungen, die hier erfolgen müssen, damit überhaupt das Leben weitergehen kann. Ja, das fängt bei so Kleinigkeiten an, wie besorgt man Schlüssel zur Behindertentoilette, dass man hier zum Bürgeramt geht und sich eine Bescheinigung ausstellen lässt, ob das das Versorgungsamt ist, dass man erstmal Kennzeichen beantragen muss oder ähnliche Dinge, aber auch Behindertenparkplatz vor der Tür, sage ich mal als Beispiel, Versorgungsvollmacht. Wie macht man das mit einem Behindertentestament, damit das Sozialamt nicht, wenn einem selber was passiert, dazu aufgreift? Wie macht man das mit Leistungen zur Teilhabe, zur Grundsicherung mit dem Sozialamt? Dann gibt es spezielle Bereiche. Bei uns war es auch so, dieses Thema zum Beispiel Landesblindengeld beantragen. Dann Betreuung, wenn der 18 ist, mit dem Betreuungsgericht, da muss man dann hinterher auch Berichte schreiben, was zu machen ist. Ja, das nur mal so als kleiner Einblick, was es so für Eltern bedeutet, so ein schwerstbehindertes Kind zu haben. Und das ist schon eine ganze Menge. Das frisst viel Energie, frisst viel Aufwand und gerade wenn denn auch noch andere Kinder da sind, ist es schon eine ganz schwierige Sache. Ja, dann würde ich jetzt zum wesentlichen Teil kommen. Wie können denn jetzt Ärzte, Therapeuten hier sachgerecht und tröstend überhaupt tätig werden? Also für mich, also aus meinen eigenen Erfahrungen würde ich sagen, es ist erstmal ganz wichtig, dass Ärzte oder andere nicht nur auf die Erkrankung gucken, sondern gerade bei Kindern das ganze Familiensystem auch im Blick haben müssen und die Belastung sehen, die ich eben ja schon angesprochen habe. Letztlich ist ja die ganze Familie belastet oder krank, kann man ja insbesondere sagen. Ja, und wesentlicher Punkt, finde ich, ist in dem Sinne auch so die Kommunikation, die denn stattfindet, mit den Ärzten, mit den Therapeuten. Wichtig wäre mir immer, dass mit den Eltern über die Behandlung auch gesprochen wird und nicht einfach irgendwas gemacht wird und auch die Meinung und die Erfahrungen der Eltern mit einbezogen werden. Das heißt, Fragen stellen, auch beidseitig, auch in der ja, Einschätzung der Eltern. Natürlich Also wichtig ist einfach auch die Eltern ernst zu nehmen, ja. Und wenn gerade so wesentliche Dinge sind, dass ein Kind gerade die Diagnose bekommt oder eine Operation nicht geklappt hat oder so, dann ist es natürlich, dann ist es nicht richtig, gleich in eine, ja, Haltung zu gehen, die eher fachspezifisch ist oder eher, ja, wie soll ich sagen, also was wichtig ist, gerade in den Situationen, ist einfach, die erstmal emotional zu begleiten, die Eltern. Mit irgendwelchen Fachbegriffen, die da gesagt werden, oder irgendwelchen, warum was passiert ist, ist dem im ersten Moment eigentlich relativ unwichtig. Aber sicherlich wichtig, dass man mal in einem weiteren Gespräch denn fachlich darauf eingeht. Und dann kommen auch so Aussprüche, die man hat, ganz unter oder können, sind eher teilweise belastend. Ich sage jetzt mal so ein bisschen Beispiele, die wir erlebt haben, wenn der Psychologe sagt, ja, das wird ja schon alles gut gehen und das kleinredet und hinterher ist das Ergebnis der Operation schlimmer als man sich hat vorgestellt, ja. Oder wenn ein Pfleger, der Anästhesiepfleger nach der Operation kommt und wir fragen, ja, wie geht es ihm? Und er sagt, ja, er lebt, aber es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn er gestorben wäre. Oder wenn meiner Frau gesagt wird, Arzt, weil sie Angst um das Kind hat, ja, Elefanten gehen ja auch zum Sterben separat, also so diese Andeutung, dass sie sich doch mal ein bisschen mehr trennen sollte oder sowas. Das ist natürlich auch, wie ich finde, unmöglich. Also eine Sensibilität muss auf jeden Fall da sein und keine irgendwelche, ich sage jetzt mal, Sprüche klopfen, sondern die Dinge offen lassen. Dann ist es natürlich immer wichtig, Möglichkeiten anderweitigen Unterstützung zu geben. Und es gibt ja auch viele Möglichkeiten. Als Betroffene ist man sehr unter sich und geht nicht unbedingt auf die anderen zu. Das kommt eigentlich erst später. Das kann man ja auch so ein bisschen am Trauerprozess festmachen. Denn wichtig ist die Koordination untereinander, gerade wenn so viele Leistungen da sind bei den Ärzten, dann weiß ja einer von dem anderen nichts, ja. Und dass man sich auch so ein bisschen vorausschauend mit den Ärzten oder mit anderen abspricht. Ich sage jetzt mal als Beispiel, ein Kinderarzt, der natürlich noch nie so eine SAPV-Verordnung ausgestellt hat und die erst zwei, dreimal nicht richtig ausstellt und die Eltern wochenlang darauf warten müssen, dass endlich das Team kommt, da muss man halt schon mal sehen, dass Leute vom SAPV-Team sich mal mit dem Kinderarzt auseinandersetzen, wie die auszustellen ist. Anderer Punkt ist Ausstellung einer lebensbegrenzenden Diagnose. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Meinungen. Aber für die Eltern ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn sie dann überhaupt Hospizleistungen in Anspruch nehmen können. Ein Aspekt will ich noch bringen mit der positiven Sicht auf das Leben. Man hat ja immer sehr viel mit Leid und mit Krankheit und Schmerz zu tun. Aber was meist nicht so rauskommt, dass das Kind natürlich auch, wie das bei uns auch gewesen ist, lachen kann und Freude empfindet und Lebenslust auch viele behinderte Kinder haben. Und das sollte man nicht auch wahrnehmen, auch wenn man jetzt vielleicht als Therapeut oder Arzt immer nur die Leidensdinge sieht. Und vielfach haben die Eltern halt auch eine sehr innige Beziehung zu dem Kind, weil sie eigentlich ständig um das Kind ringen und mit dem Leben. Also das darf man nicht, muss man mit berücksichtigen. Und emotional ist es natürlich so, dass hier so Dinge wie Verständnis, Unterstützung in den Situationen, Mut und Hoffnung geben und auch den Selbstwert der Eltern zu stärken, ganz wichtig ist, weil die sie vor einer ganzen Zahl von Belastungen stehen. Und natürlich, um auf den christlichen Aspekt zu kommen, ist es natürlich gut, auch gemeinsames Gebet auch in der Gruppe der Therapeuten zu machen vorher, wie das ja in einigen christlichen Arztpraxen auch passiert, oder auch zu gucken, inwieweit die Familien christlich orientiert sind, ob die akzeptieren, mit denen zu beten und ähnliche Dinge, ne? Und auch die Kirchengemeinden müssen nach meiner Meinung in der Sache auch noch mehr geschult werden, weil die stehen auch ziemlich hilflos mal vor der Situation. Das ist auch so ein bisschen unsere Erfahrung. Wenn wir sagen, der Bruder unserer Tochter liegt hier im Sterben, dass man da auch mal ein Auge auf das andere Kind hat und so weiter, das wäre schon sehr hilfreich. So, ich habe mich schon bemüht, ein bisschen Tempo zu machen. Meine Zeit ist schon rum, aber es wären sicherlich zu den einzelnen Aspekten noch viele Dinge zu sagen. Aber auf jeden Fall erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, danke, Carsten. Ja, das ist, ich merke so, es sind richtig schwere Themen, es ist gar nicht leicht, so von einem zum anderen hier überzugehen. Carsten, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ja. Stefan Beer, schön, dass du da bist. Guten Abend. Stefan ist Kinderarzt und Kinderneurologe, glaube ich. Und Stefan hat den dritten Beitrag für uns. Ja, dein Mikro ist offen, wunderbar. Du darfst beginnen.
Ja, mein Name ist Stefan Beer. Ich bin niedergelassener Kinderarzt in Frankfurt, bin Kinderneurologe und Psychotherapeut. Und wir haben jetzt doch seit einigen Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es ganz schlimm für manche Eltern ist, mit Diagnosen konfrontiert zu werden, die sie nicht erfassen können, was das bedeutet. Eine sehr dramatische Geschichte war eine muslimische Familie, die mit 9 Monaten an einem Freitagabend vom humangenetischen Berater die Diagnose bekommen hat, Muskeldystrophie Duchenne. Das ist eine Krankheit, die zum Tode führt, und freitagsabends damit allein gelassen sozusagen konfrontiert wurde. Und die natürlich dann nicht mehr aufgehört haben, im Internet zu suchen, was das bedeutet, und in der Woche drauf zu uns kamen und wir dann sehr viele Gespräche geführt haben und wirklich Wege finden mussten, diese Familie zu trösten, weil das Kind hatte noch nicht mal begonnen zu lernen zu laufen. Da hat es schon diese eindeutige humangenetische Festlegung, es wird irgendwann nicht mehr laufen können und dann auch daran versterben. Und so, wir sind in diesem Gehen mit dieser Familie als Team sehr gereift. Wir haben lernen müssen, dass es in uns auch durchaus Blockaden gibt, zu glauben, wie wir selbst in der Lage wären, dabei zu helfen. Natürlich kann man fachlich erklären, wir können es versuchen zu erklären, dass man parallel jetzt erstmal den Entwicklungsprozess des Kindes unterstützt und Physiotherapie macht und erstmal das Laufen auch in Gang bringt und diese natürliche Bewegungsentwicklung fördert. Aber die Trauer und die Sorge ist so überbordend. Der Vater ist dann am Ende nachher wochenlang im Internet am Suchen gewesen. Wir haben ihn kaum davon wegbekommen. Mir besonders und auch zum Teil dem Team hat es sehr geholfen, dass Gott uns darauf hingewiesen hat, dass es in uns solche Ressentiments geben kann. Also die konkrete Geschichte, die wir von Gott gehört haben, war eben Apostelgeschichte 10, 20 bis 35, wo der Petrus konfrontiert ist mit dem Cornelius, ein Nicht-Jude, der gottesfürchtig war. Und der Petrus sich nicht vorstellen konnte, dass auch der sozusagen am Glauben teilhaben konnte. Und diese Gottesfurcht, die Hemmnis zu erkennen, da ist Gottesfurcht, die hat der Heilige Geist im Petrus überwunden. Und so war das bei uns auch. Wir konnten uns ein Stück weit dann tiefer in diese Gespräche mit dieser muslimischen Familie einlassen, weil wir bereit waren, unsere eigene Hemmnis an diesem Punkt zu überwinden und diese Glaubensgespräche auch zu führen. Das hat dazu geführt, dass wir sehr viel über Gottesbilder gesprochen haben und wie man mit solchen lebenskonfrontativen Diagnosen umgehen kann. Das hat uns geholfen und der Familie auch. Eine tiefe Beziehung entstanden. Über Jahre haben wir diese Familie begleitet und ungefähr vor einem Jahr ist sie hier mit dem Jungen wieder angekommen. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn untersucht Und vor der Praxis ist er vor etwa jetzt 1,5 Jahren zusammengebrochen und er wurde auf der Straße reanimiert, wurde dann ins Krankenhaus gebracht und ist dann verstorben mit 15 Jahren. So, wir haben auch diesen Prozess am Ende seines Lebens mit ihm begleitet und wir sind am Ende als Team sogar eingeladen gewesen, an der muslimischen Beerdigungsfeier teilzuhaben. Und wir konnten diese Familie begleiten, auch in diesem Sinne. Also vom Anfang der Diagnose bis zum Ende hat Gott uns geholfen, diesen Weg mit dieser Familie zu gehen. Und das hat ihnen sehr viel Raum gegeben. Auch hier ging es, wie mein Vorredner vorhin schon gesagt hat, auch darum, den Geschwisterkindern, die als Schattenkinder immer unter der Belastung dieser chronischen Krankheit gelitten hatten, weil sie nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, ein Stück weit als Praxis auch zu helfen, diesen Kindern auch Raum zu geben, ihnen zuzuhören und Gemeinschaft zu haben. Auch den Eltern, auch dem Vater, der damals so stark am Internet hing, Gesprächsangebote zu machen. Also das hat uns sehr geholfen, dass der Heilige Geist uns da freigesetzt hat, wo wir blockiert waren, in der Vorstellungskraft, wenn ein Andersgläubiger damit umgeht, dass wir ihnen auch den Raum geben können, so damit zu trauern, wie sie das brauchen. Nicht wie ich das brauche, als in meiner Sicht, sondern wie sie das brauchen. Die zweite Geschichte ist eine Mutter, die nach 30 Jahren, 3 Kinder von ihrem Mann abrupt verlassen wurde und dann mit den 3 Kindern alleine war und Seelsorge und Psychotherapie überhaupt nichts mehr gebracht haben. Sie konnte eigentlich nur in der Gegenwart Gottes überhaupt das ertragen und aushalten. Und wir haben so vielleicht kennt ihr so, das ist so ein Seelsorgeberatungskonzept, wo man einfach Menschen den Raum gibt, einfach nur in der Gegenwart Gottes zu sein und es auszuhalten, die Situation gemeinsam mit ihnen, diese schwere Situation auszuhalten und Trost zu spenden durch bloßes Dasein. Das hat hier sehr gut geholfen. Einfach diese Freiheit zu haben, gar nicht so viel sachlich über etwas zu reden, sondern einfach nur mit jemandem die Trauer zu teilen. Und was uns auch immer wieder sehr geholfen hat, ist diese Prägung durch die Lehre der Salutogenese, also Antonowski, der als Soziologe aus Amerika zurückkam nach Israel und hat Ende der 80er Jahre die Grundlagen für die Resilienzforschung gelegt und hat eben Menschen untersucht, die den Holocaust überlebt haben. Wie kann man noch glücklich sein, wenn man sowas überlebt hat? Und dann eben diese Resilienzförderung gemacht hat und diese Sense of Coherence, also dieser Sinn für Kohärenz, diese Beziehungssinn. Das hat uns sehr geholfen, die Eltern zu beraten, wie man mit den Kindern kommunizieren sollte. Dass Sprache, das für Kinder sehr, sehr tröstlich ist, wenn die Sprache geprägt ist durch Sinnhaftigkeit, Handhabbarkeit und Verstehbarkeit. Dass das Gesundheit fördert und dass das in Krisensituationen dazu beiträgt, dass sie sich nicht sozusagen verwirrt fühlen, wenn die Eltern mit ihnen reden. Also Transparenz, Konstanz und dann diese Betonung auf Kommunikation mit Sinnhaftigkeit, Handhabbarkeit und Verstehbarkeit. Und wenn Eltern untereinander auch so miteinander reden, ist das auch gut für die Kinder. Das tröstet die auch. Sehr verwirrend ist oft, wenn sie eben Dinge nicht so formulieren, dass es Sinn macht für die Kinder oder handhabbar ist oder verstehbar ist. Und eine dritte Geschichte, die uns auch sehr, sehr geprägt hat, ist die Geschichte mit der Hascha, die Sklavin von Abraham, die eben in die Wüste musste und Gott als einen Gott, der mich sieht, erkannt hat. Das sind Geschichten, die wir oft, vor allen Dingen mit muslimischen Frauen, sehr tief bewegend besprochen haben, die sie sehr getröstet haben in ihrer Situation, oft allein gelassen, oft in Wüsten, alleinerziehend, und wo sie einfach darauf, wo wir tie in tiefes Gespräch, Glaubensgespräch mit ihnen gekommen sind. Und wir haben so sehr, sehr erlebt, dass der Herzschlag eigentlich in der Praxis, wenn man jetzt mal nur die Kinder betrachtet, das ist oft so, dass man durch die Impfungen, wenn man die im Alltag durchführt, sehr viel Ängste hervorruft. Und wenn die dann 2 sind, erinnern die sich immer, dass ich sie geimpft habe. Und ich habe einen Assistenten, das ist ein Elefant, so ein Wippe-Elefant, und zu dem schicke ich sie dann immer hin, dass Sie zuletzt den Elefanten sehen und nicht mich. Und dann kommen Sie das nächste Mal wieder zu mir in die Praxis zurück. Und dann habe ich wieder eine Freundin oder einen Freund gewonnen. Und das tröstet die Kinder im ganz Konkreten. Das ist jetzt eine sehr alltägliche, aber für die Kinder, glaube ich, ganz wichtige Sache, weil sie an diese Weise sozusagen eine Bereitschaft knüpfen, gerne wieder in die Praxis zurückzukommen. Und nicht an den Gefühlen geimpft worden zu sein, festzuhängen. Und es ist im Wesentlichen so, dass eigentlich der Trost zu schaffen oder Räume zu schaffen, das die größte Schwierigkeit ist im Alltag, das zu organisieren. Und das klappt eigentlich nur, wenn man irgendwie extra Räume schafft oder extra Rituale schafft, die das möglich machen. Wenn wir das nicht wollen, dann wird es im Alltag nicht stattfinden. Also man muss diese Räume schaffen, diese Gesprächsangebote für die Geschwisterkinder, die eben als Schattenkinder betroffen sind, oder extra Elterngespräche oder eben im Speziellen auch Rituale mit den Kindern, wenn es um ihre eigenen Wahrnehmungen geht. Was jetzt so konkrete Kooperationen angeht, wir haben in der Stadt ein sehr gutes Traumazentrum, so wenn es um posttraumatische Belastungsstörungen geht, nach sexuellen Übergriffen, nach Flüchtlingssituationen, schicken wir sehr gerne dahin. Die machen das sehr gut. Wir haben für alleinerziehende Mütter, die wir nicht selten hier haben, die alleine mit den Kindern zurechtkommen müssen, Rente-Oma-Angebote, wo man in der Nachbarschaft zugewandte ältere Menschen findet, die da bereit sind zu trösten, wenn es Belastungssituationen gibt. Und es ist am Ende nachher wirklich die Verknüpfung mit Gemeindearbeit, Sportverein, Feuerwehr und allem, was es so an sozialen Angeboten gibt, die am Ende so praktische Hilfe bieten, um auch Trost zu spenden. Und das kann im Einzelfall natürlich eine ganz spezifische Trost sein, das kann aber auch im Allgemeinen auch einfach eine Verknüpfung sein. Die Gefahr heutzutage ist, finde ich, sehr, dass die Leute vereinzeln, dass sie in ihrer Belastungssituation, insbesondere mit dem chronisch kranken Kind, es nicht mehr schaffen, überhaupt sich aufzumachen, Beziehungen zu knüpfen. Und wir verstehen uns als Praxis auch ein bisschen als Unterstützer, diese Verknüpfungen, diese Beziehungsangebote anzubieten, dass es für sie leichter ist. Also das ist insbesondere halt für die, die nicht gut Deutsch können, ein Sprachcafé, das wir initiiert haben, das mit Kinderbetreuung ist, dass es den Müttern leichter macht, da auch hinzugehen und nicht zu sagen, nee, ich kann das nicht, weil ich habe ja ein Kind, was ich betreuen muss. Es gibt jetzt keinen Grund mehr. Sie können Kaffee trinken, Kuchen essen, Deutsch üben und die Kinder werden betreut. Und das tröstet ungemein. Das setzt nicht nur einen Trost frei, sondern auch tatsächlich konkrete Freude, weil man Beziehungen knüpfen kann und dann auch nur so ein Mut entsteht, die Sprache zu gebrauchen und dann wieder andere selbst zu trösten. Und leider müssen wir ja immer wieder feststellen, dass auch Trennungssituationen stattfinden. Das ist nicht so krass, wie man das von Amerika hört, was da so passiert. Aber es sind besondere Situationen auch, die wir auch hören, wo einfach Kinder auch manchmal, wenn die Familien in der Türkei wohnen, dann sozusagen, wenn sie im Kindergartenalter kommen, von den Eltern hier getrennt werden, zur Oma in die Türkei verbracht werden und kurz vor der Einschulung wieder zurückkommen, kein Deutsch mehr können. Und dann 3 Jahre in der Türkei bei der Oma waren und dann hier eingeschult werden sollen. Und das macht sehr viel Stress. Also das macht auch sehr viel Aggressionsbereitschaft. Und da gilt es eben auch, Wege zu finden, diese Kinder zu integrieren und auch den Müttern Möglichkeiten zu bieten, die Sprache zu kultivieren, weil das ist schon deutlich bekannt, wenn die Eltern das sprachliche Deutsche nicht praktizieren, ist es für die Kinder wesentlich schwerer, Schuldeutsch zu lernen und am Ende nachher in eine fortgeführte Schule zu kommen. Also da sind viele, viele Trauersituationen, Isolationsprozesse, die die Kinder erleben, die sehr viel Trauer hervorrufen. Und da braucht es praktische Hilfen, wie man die in den Alltag hineinführt, damit sie in der Schule auch Erfolg haben. Und das geht nicht anders, als dass man die Mütter freisetzt, die Sprache zu sprechen. So viel erstmal von mir.
Ja, vielen Dank, Stefan. Das war sehr, auch sehr spannend. Da hätte ich auch gleich 3, 4 Fragen. Aber wir schauen mal, dass wir nachher, nach der Kleingruppenzeit nochmal eine Zeit haben, zusammenzutragen, was uns bewegt hat und vielleicht auch noch an euch Referenten die eine oder andere Frage zu stellen.